Zweifel an der Integrität des Managements. Dass EY früher kritisch hätte hinschauen müssen, belegen schon die Zweifel der Prüfer an der Redlichkeit der Wirecard-Führung, also des eigenen Kunden. Vertrauliche Aufsichtsratsprotokolle zeigen die ganze Wucht des frühen Verdachts. Und ein Blick in die Geschichte der Beziehung EY-Wirecard legt erstaunlich viele Sollbruchstellen offen. Und mindestens genauso viel Kitt. Es ist 18 Uhr, als sich Wulf Matthias und Anastasia Lauterbach am Freitag, dem 1. März 2019, in eine kurzfristig anberaumte Telefonkonferenz einwählen. Er ist damals Aufsichtsratschef, sie Vorsitzende des Risikoausschusses. Was nun besprochen werden muss, ist mehr als riskant. Lauterbach gibt das Wort an Juristen, die ebenfalls in die Konferenz einbezogen werden. Ein Paket war eingetroffen. Nicht beim Konzern, sondern bei Ernst & Young. Es ging um aktuelle Betrugsvorwürfe in Singapur, aber auch um alte Vorwürfe im Rahmen der Indienübernahme. Die Forensiker hätten das Material des unbekannten Absenders bereits untersucht, berichtet eine Anwältin. Es enthalte offenbar Informationen, die EY eigentlich von Wirecard hätte bekommen müssen, aber wohl nicht erhielt. Es brauche weitere Untersuchungen. In den Sitzungen mit EY sei klar geworden, so notiert das Protokoll, dass EY nicht an die Unschuld des Managements glaube. Das heißt, im März 2019, nur 6 Monate nach der Aufnahme von Wirecard in den wichtigsten deutschen Aktienindex DAX, stoßen die Wirtschaftsprüfer erneut auf fragwürdige Vorgänge im Konzern. Braun und Marsalek sind mit in der Leitung, als das Misstrauen der eigenen Wirtschaftsprüfer vorgetragen wird. Ebenso die beiden übrigen Vorstände von Knob und Steidl, Aufsichtsrätin Mgwabeni, Chefjuristin Görres sowie 5 Juristen der Kanzlei Latham & Watkins. 70 Minuten spricht die Runde in Vollbesetzung, 50 Minuten laufen ohne den Vorstand. Am Ende lässt sich der Aufsichtsrat von Braun und Marsalek abspeisen. Und was macht EY? 8 Wochen später testiert EY den Geschäftsbericht von Wirecard ohne Wenn und Aber.